Unseren heutigen Predigttext, den finden wir im Buch Hiob. Und ich lese uns wegen der Länge des Textes nur die ersten 5 Verse als Einleitung. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und an Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, so dass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnte meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So macht es Hiob alle Zeit.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Fast jeder Mensch hat mit bestimmten Ereignissen zu kämpfen, mit bestimmten Erlebnissen, die er einfach nicht versteht, die wir nicht einordnen können. Warum ist das so geschehen? Warum musste mir das widerfahren? Ein tragischer Verlust, eine Fehlentscheidung, ein folgenreiches Missverständnis, eine schlimme Krankheit, eine offenkundige Ungerechtigkeit. Und wir wissen, wir können die Zeit nicht zurückdrehen, wir können die Situation nicht wiederholen. Und jetzt ist es so. Aber es ergibt im Moment keinen Sinn. Und man steht gemäß dem Sprichwort wie der Ochs vor dem Berge, ratlos und mutlos und machtlos. Und das ist bei gläubigen Menschen, bei Menschen, die bewusst mit Gott leben, nicht anders, ganz im Gegenteil. Da stellt sich die Frage sogar noch verschärft, weil wir ja um Gottes Macht wissen, weil wir ja gebetet haben. Um eine Lösung, um den richtigen Ausgang. Wir haben doch gebetet. Aber wie kann das, was gerade ist, richtig sein? Wie passt das zu Gott? Das Buch Hiob im Alten Testament kreist genau um diese Frage. Und nicht in Form einer theoretischen Abhandlung, sondern das Buch Hiob lässt uns miterleben, wie ein frommer, integrer, gläubiger Familienvater plötzlich in große Nöte kommt. Und zwar, und das ist wichtig, ohne sein eigenes Verschulden. Und das macht die Sache ja erst so brisant. Hiobs Krise wird eben nicht durch Sünde ausgelöst. Dann könnte man das viel leichter einordnen und sagen, gut, Sünde hat eben ihre Konsequenzen. Sondern Hiobs Krise wird durch das Gegenteil ausgelöst. Gerade dadurch, dass er Gott treu ist. Der erste Satz, der erste Vers dieses Buches macht das deutlich. Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob, der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Also nicht das Leiden des Bösen wäre ein Problem, sondern das Leid des Gerechten. Hiob lebt ja gerade so, wie wir das in den letzten Wochen in Epheser 4 und 5 gesehen haben. Er will Gott gefallen. Von ganzem Herzen, er ist aufrichtig. Und dann das. Und damit kommen wir zurück zu unserer Predigtreihe, wie angekündigt, über die biblische Frühgeschichte. Wir hatten ja zunächst 1. Mose 1 bis 11 miteinander studiert, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie dann die Sintflut vieles durcheinander brachte, wie Gott trotzdem seiner Welt treu bleibt. Und dann ab 1. Mose 12 hatten wir mitbekommen, wie Gott Abraham erwählt, um daraus ein Volk Israel werden zu lassen. Und bevor wir nun in die nächste Generation hineingehen, also Isaak und Jakob, wollen wir aus historischen Gründen noch diese faszinierenden Geschichten von Hiob einschieben. Warum? Weil Hiob mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Zeitgenosse Abrahams war. Weil Hiob mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in jener Zeit eben um 2000 vor Christus gelebt hat. Ich will Ihnen einige Indizien kurz nennen, die das nahelegen. Das sind zunächst das Alter Hiobs. Hiob wird so circa 200 Jahre alt geworden sein. Über die naturwissenschaftlichen Aspekte dieser Altersangaben haben wir im Rahmen der Genesis-Reihe gesprochen. Also das heißt, Abraham etwa 175 Jahre, Abrahams Vater Terach war 205, sein Sohn Isaac wurde 180. Er passt genau hinein in diese Zeit hier. Die Sintflut, sehen wir in Hiob 22, ist schon Geschichte. Darauf blickt man schon zurück. Aber vom Volk Israel und von Mose ist noch nichts zu sehen. Es muss also dazwischen liegen. Dann die gängige Währung, also die Münzeinheit, die hier bei Hiob auftaucht am Ende, ist die Kesita. Das gehört auch in die Zeit der Patriarchen, Genesis 33. Und Hiobs Reichtum wird am Viehbestand festgemacht, ebenfalls typisch für die Zeit. Hiobs Töchter erben direkt. Das war später nach dem mosaischen Gesetz nicht mehr möglich. Aber hier erben sie noch direkt. Und ich glaube, inzwischen erben die Töchter auch wieder direkt. Und dann sehen wir hier Musikinstrumente. Musikinstrumente, die typisch sind für diese Epoche. Also für die Epoche der Patriarchen. Nur ein Beispiel. Hiob 21, Vers 12. Sie singen laut zur Pauke und Laute und sind fröhlich beim Klang der Schalmeien. Das sind Musikinstrumente, die in diese Zeit hineingehören. Dann sehen wir, dass Hiob selbst Opfer darbringt für seine Familie in Vers 5. Das war dann später nur noch den Priestern erlaubt. Aber hier macht es Hiob sozusagen als Priester seines Hauses und es wird positiv beschrieben. Auch das macht klar, es war noch vor der Mosezeit. Und wir werden in späteren Kapiteln etwas von der Existenz von Dinosauriern erfahren, vom Behemoth und vom Leviathan. Und so wie die beschrieben werden, sollten das Saurier sein. Also all das weist auf diese frühe Zeit hin. Irgendwie ein Zeitgenosse von Abraham, möglicherweise sogar noch etwas früher. Und damit ist auch klar, dass es sich bei Hiob um eine historische Person handeln muss und nicht um eine literarische Kunstfigur oder eine erfundene Beispielgeschichte. Hiob lebt, wie das Vers 1 sagt, in einer geografisch greifbaren Region. Es war ein Mann im Land Uz. Das befindet sich in Nordarabien in der Nähe von Midian, wo dann später Mose etliche Jahre im Exil verbracht hat in Midian. Und noch ganz wichtig, auch andere Bibelstellen bezeugen die Realität und die Historizität Hiobs. Hesekiel 14, der Prophet, beschreibt eine Situation, wo ein Land von Gott gerichtet wird. Und dann sagt er, selbst wenn da drei Männer gewesen wären wie Noah, Daniel und Hiob, hätten die man gerade ihre eigene Seele retten können und nicht diese Stadt. Also Noah in einer Reihe mit Daniel und Hiob eben in dieser Reihe. Und im Neuen Testament haben wir den Beleg zur Historizität des Hiob in Jakobus 5, Vers 11. Da lesen wir von Hiobs standhaftem Ausharren, habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Jakobus 5, Vers 11. Also ganz klar, eine historische Person mit größter Wahrscheinlichkeit gelebt etwa zur Zeit Abrahams um 2000 vor Christus. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig, dass wir es bei Hiob mit einer wirklichen Person, mit realem Geschehen zu tun haben? Es ist deshalb wichtig, weil davon abhängt, ob Gott wirklich so handelt, wie wir das hier geschildert bekommen. Davon hängt ja auch der Trost für uns ab, dass es hier um Realität geht. Also schöne Beispielgeschichten können auch andere erzählen. Literarische Kunstfiguren können auch andere erfinden, auch andere Religionen. Aber ein lebendiger Gott, der wirklich eingreift, der an meiner Realität hautnah dran ist, nur auf den kann ich vertrauen. Das hat auch Benedikt Peters betont in seinem Kommentar zu Hiob, den ich übrigens sehr empfehle. Können Sie in unserer Bücherstube bestellen und als Begleitung gewissermaßen lesen. Benedikt Peters schreibt, die Überzeugung, dass unser Buch historisch glaubwürdig ist, ist hier dargestellt. Und dann bringt er ähnliche Argumente wie die, die ich Ihnen vorgetragen habe. Und fügt hinzu, wäre alles im Buch Hiob geschriebene nur ein Produkt religiöser Reflexion. Also hätte das nur jemand sich als eine schöne religiöse Geschichte überlegt, vermöchte es niemanden zu trösten. Wo finden wir denn Trost, wenn nicht am Ergehen lebendiger Vorbilder, die vor uns das Gleiche durchlitten haben wie wir? Zitat Ende. Und wir müssen uns das einfach klar machen, wir leben ca. 2000 nach Christus, Hiob hat 2000 vor Christus gelebt. Er war von Christus nicht weiter weg als wir, er ist nicht so fern, nicht so eine Figur, die irgendwie im historischen Urgrauen verschwindet. Wer der Autor des Buches ist, können wir nicht gewiss sagen, weil es uns nicht mitgeteilt wird. Im jüdischen Talmud wird Mose vorgeschlagen. Der hatte ja in seiner Midian-Zeit auch eine Nähe zu Uz. Es gibt auch ein paar andere Spuren, dass Mose das dann später aufgeschrieben hat, vielleicht anderes Material noch zur Verfügung hatte. Andere, wie etwa Luther, können sich vom Stil her vorstellen, dass Salomo das letztendlich aufgeschrieben hat, wäre auch denkbar. Ich tendiere eher zu Mose. Jedenfalls war im Judentum immer klar, und das ist wichtig, dass Hiob Teil des alttestamentlichen Kanons ist, dass er zur Bibel gehört. Das war immer klar, dass er Gottes Wort ist. Und nun das berichtete Geschehen handelt also in einer sehr frühen Zeit. Und daran sehen wir übrigens auch, dass es die ganzen schweren Fragen, die uns im Hiob-Buch entgegenkommen, von Anfang an gab. Wir denken manchmal, naja, wir leben in einer komplizierten Zeit und damals war alles einfach. Von wegen? Was uns schlaflose Nächte bereiten kann, damit hat sich auch Hiob schon rumgeschlagen. Und darum, liebe Mitbibelstudenten, können wir hoffen, in diesen kostbaren Kapiteln echte Hilfe für unsere Situation zu finden. Nun also hinein in die ersten Verse, wo der Schreiber uns sofort zeigt, wie es zu Hiobs Krise kommt. Und wir stellen fest, die Situation ist, ja, wir würden heute sagen, hochkomplex. Hochkomplex, weil verschiedene Protagonisten, verschiedene Mitwirkende dazu beitragen. Wir werden sehen, es greifen hier verschiedene Ebenen ineinander. Wir haben immer wieder einen Szenenwechsel zwischen Himmel und Erde. Und das sollte in dem Titel deutlich werden, den ich für dieses erste Kapitel gewählt habe. Ich habe es genannt, das komplizierte Christenleben. Das komplizierte Christenleben. Gott lässt uns Hiobs Situation schildern, damit wir unsere eigene Situation, damit wir unsere eigenen Fragen besser einordnen können. Es soll doch keiner behaupten, dass die Bibel, dass die christliche Lehre die Probleme dieser Welt vereinfacht. Dass die Bibel unsere Probleme verharmlost oder gar mit einem religiösen Zuckerguss, mit einem religiösen Zuckerguss verschleiert. Im Gegenteil, das Gegenteil stimmt. Gottes Wort, Sie werden das auch heute hoffentlich sehen, präpariert unsere Probleme wie mit einem Seziermesser heraus. Und dabei wird dann deutlich, wie kompliziert auch das Leben des Gläubigen ist. Unser Predigttext heute Morgen zeigt uns, und in dem Fall sage ich das mal vorher, erstens den normalen Vordergrund von Hiobs Situation, also was auf der Hand liegt, zweitens den unsichtbaren Hintergrund, drittens den katastrophalen Abgrund, auf den er sich bewegt, und viertens den realen Grund, auf dem er trotz allem festen Stand findet. Also der normale Vordergrund, der unsichtbare Hintergrund, der katastrophale Abgrund und der reale Grund, auf dem er steht. Erstens also der normale Vordergrund, Verse 1 bis 5. Ich lese sie noch einmal. Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Er war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und an Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Esel. Und seine Dienerschaft war sehr groß, sodass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Ja, erstmal bis dahin. Das ist der Vordergrund, den wir sehen. Und der Vordergrund zeigt, dass Hiob gerade nicht vordergründig ist, sondern ernsthaft und beständig und vor allem gottesfürchtig. Und er ist ein liebevoller, verantwortungsbewusster Vater. In Vers 1 wird sein Charakter beschrieben. Er war untadelig, vollkommen. Da steht das hebräische Wort Tam und das bedeutet ungeteilt. Er war Gott hingegeben. Er machte keine faulen Kompromisse. Er war geradlinig und darum war er integer. Und dann die zweite Eigenschaft, Yasar steht da im Hebräischen, er war rechtschaffen, er war aufrichtig, ehrlich, transparent, kein Täuscher, kein Schauspieler. Und er war gottesfürchtig. Er hatte eine heilige Ehrfurcht, er nahm Gott ernster als alles andere. Und deshalb mied er das Böse, das war die praktische Konsequenz. Hier steht nicht, er war sündlos, aber hier steht, er versuchte, Gott gehorsam zu sein im Alltag. Er bewahrte sein Herz, er versuchte, der Versuchung zu widerstehen. Er war nicht sündlos, aber er mied das Böse, das war seine Absicht. Und ihm wurde vieles zuteil. Eine große Kinderschar in Vers 2, materieller Reichtum, er war ein erfolgreicher Geschäftsmann in Vers 3, diese ganzen Herden und die Dienerschaft. Tja, und er hat auch ein fröhliches Familienleben. Ihr wird wahrscheinlich eine Geburtstagsfeier geschildert, weil es heißt, seine Söhne pflegten einander zu besuchen, ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und wenn das 10 Kinder waren, 7 Söhne, 3 Töchter, jeder hatte Geburtstag, wahrscheinlich fielen die nicht alle auf einen Tag, waren das schon mal 10 nette Feste. Und Papa Hiob mittendrin und seine Frau und freute sich daran. Und Hiob ist sehr bewusst, das werden wir noch sehen, dass alles Gute ihm von Gott geschenkt wurde. Und Ihm ist auch sehr bewusst, dass der Glaube an Gott das Entscheidende ist. Und darum kümmert er sich auch um den Glauben seiner Kinder. Er nimmt geistliche Verantwortung wahr. Vers 5, wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Das heißt, er redete mit ihnen auch über den Glauben, über Gott. Und er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer da für jeden von ihnen. Brandopfer, das bedeutete, Herr, vergib, wenn irgendetwas nicht richtig gelaufen ist. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt haben. Er kannte ja sein eigenes Herz. Und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. Und so machte es Hiob alle Zeit. Er blieb da dran. Und dieses Opfer war für ihn auch nicht ein vordergründiges Ritual. Naja, gehört eben zur Familienfeier dazu, am Ende noch so eine kleine Andacht. Hauptsache die Fassade stimmt. Sondern, was steht hier? Er sorgte sich um ihre Herzen. Er sagt, sich in ihrem Herzen könnten sie sich losgesagt haben von Gott. Und er war beständig darin. So machte er es alle Zeit. Und noch etwas ist ganz entscheidend für Noah. Für seinen Lebenszugang, für seinen Lebensstil. Und dieses Wort kommt hier dreimal vor und das heißt Gottesfurcht. Er war gottesfürchtig. Das steht in Vers 1, in Vers 8 und in Vers 9. Und Gottesfurcht, das bedeutet nicht, er hatte panische Angst vor Gott, aber das heißt, er hatte eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und damit verbunden auch eine fromme Furcht, sage ich mal, weil er wusste, Gott ist der entscheidende Faktor. Gott muss ich ernster nehmen als alle anderen. Warum? Weil von seinem Urteil alles abhängt. Von seinem Urteil hängt mein Wohl und Wehe ab. Von seinem Urteil hängt meine Zeit und meine Ewigkeit ab. Er war gottesfürchtig. Man könnte genauso sagen, er war realistisch. Darum nahm er Gott ernster. Ausgerechnet der Atheist Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, das Christentum hat seinen Schauder verloren. Über Hiob hätte er das nicht gesagt. Nietzsche wollte damit sagen, die denken viel zu harmlos über Gott. Die spielen mit Gott, die machen da so ein christliches Festchen und eine kleine Bühnenshow und denken, das sei Glaube. Und ahnen nicht, dass sie es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Hiob war anders. Das ist also die Ausgangssituation. Soweit der sichtbare, offenkundige Vordergrund der Situation. So lebt Hiob Tag für Tag voller Vertrauen, voller Freude im Lande Uz nahe Midians. Was Hiob zu dem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass sich an anderer Stelle, in einer anderen Dimension gerade etwas ereignet, das für ihn persönlich folgenreich sein wird. Aber was er nicht mitbekommt. Und damit kommen wir zweitens zum unsichtbaren Hintergrund. Erstens der sichtbare Vordergrund, zweitens der unsichtbare Hintergrund. Das sind die Verse 6 bis 12. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes, also damit sind die Engel gemeint, vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beobachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Da haben wir nochmal diese vier Punkte. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt, also geschützt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging weg vom Angesicht des Herrn hinweg. Szenenwechsel. Und damit bekommen wir eine Information in diesen Versen 6 bis 12, die Hiob nicht hat in dem Moment. Die Engel treten auf, die Gottessöhne, zum Rapport gewissermaßen. Sie müssen Gott Rechenschaft geben. Die Engel sind ja, wie wir wissen aus Psalm 103 und Lukas 1, Gottes Geschöpfe und Gottes Diener. Sie werden von ihm ausgesandt, der Satan natürlich nicht. Aber er ist auch dabei und er muss hier offensichtlich auch vor Gott antreten. Satan hat die gleiche Natur wie die Engel, aber hat sich losgerissen und gegen Gott rebelliert. Wir wissen aus anderen Stellen der Bibel, dass Satan eine Rebellion entfesselt hatte dort und ein Drittel der Engelschar mit sich mitgerissen hat in diesen Aufruhr gegen Gott. Und die Bibel macht immer wieder klar, Satan ist eine personale Realität. Er ist der Böse. Verschiedene Namen werden ihm gegeben. Luzifer, Diabolos. Und sein Ziel ist immer klar. Das Ziel, was der Teufel leidenschaftlich verfolgt, ist die Zerstörung des Menschen. Er will Menschen in den Tod treiben. Er will Menschen in ihr Verderben treiben. Er will Menschen in den Selbstmord möglichst treiben. Er will Menschen kaputt machen. Er täuscht sie, als gäbe er ihnen etwas Schönes. Und dann tritt er auch noch als Ankläger auf vor Gott. Er wühlt im menschlichen Dreck herum und will sie vor Gott schlecht machen und freut sich über jeden Menschen, an dem er Gott zeigen kann, siehe, es klappt nicht mit deinen Menschen. Es klappt nicht. Vers 7 macht deutlich, dass der Teufel auf der Erde wirkt. Er geht umher. Petrus schreibt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. 1. Petrus 5, Vers 8. Er ist der Fürst dieser Welt. Er agiert, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und wenn wir nicht hinter jedem Busch nach ihm suchen sollen. Aber Luther hat das sehr nüchtern gesagt. Groß Macht und viel List sein grausamen Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Er streift umher auf der Erde. Und er wirkt dadurch, dass er Gottes Wort wegnimmt. Jesus hat das etwa in diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld gesagt, das Wort Gottes wird ausgesät, auch in diesem Gottesdienst. Und der Teufel will nichts lieber, als den Samen gleich wieder einzusammeln, bevor er bei uns Wurzeln schlagen kann. Er verblendet die Menschen, er treibt sie in Schuld, er fördert Irrtum und falsche Lehre, er sät Zweifel. Aber er kann nicht autonom, nicht selbstständig, nicht unter eigener Führung letztlich agieren. Und das sehen wir auch hier. Auch hier ergreift Gott die Initiative. Gott spricht von sich aus den Satan an. Gott lockt ihn gewissermaßen heraus in Vers 8. Da sprach der Herr zum Satan, nicht umgekehrt. Hast du meinen Knecht Hiob betrachtet? Und Gott wiederholt das Urteil von Vers 1. Er hebt die geistliche Treue Hiobs deutlich hervor. Und damit wird uns jetzt nochmal klar, was jetzt folgt, das kann keinesfalls mit einer Sünde von Hiob begründet werden, was ihm jetzt widerfährt. Sondern im Gegenteil. Hiob war ein Sünder, aber das, was jetzt geschieht, hat nichts mit seiner Sünde zu tun. Manchmal leiden wir in unserem Dienst als Christen, gerade weil wir Gott treu sind. Leiden ist nie von sich aus ein Hinweis darauf, dass wir gesündigt haben. Es kann die Folge von Sünde sein. Aber schauen Sie, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Matthäus 5, Vers 10, da sagt er, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Dann freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Also Leid, weil wir dem Herrn dienen. Und hier in diesen Versen 9 bis 11, da geht der Teufel jetzt richtig zur Attacke über. Obwohl Hiob hier nicht gesündigt hat. Und diese Attacke, das werden Sie gleich sehen, richtet sich direkt gegen Hiob und indirekt gegen Gott selbst. Schauen Sie Vers 9. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Hast du ihn nicht gesegnet? Also erstmal sehen wir, Hiob ist wohl bekannt beim Teufel als Diener Gottes. Hoffentlich sind wir das auch. Und was unterstellt Gott dem Hiob hier? Puren Egoismus, pure Selbstsucht. Er sagt, seine ganze Frömmigkeit ist ein Geschäft für Hiob. Beißende Ironie. Also Gott ist doch kein Kunststück, das der Tier dient. Das ist ja ausgesprochen nützlich für ihn. Würde doch klar sein. Und damit bestreitet der Teufel die Integrität und die Aufrichtigkeit Hiobs. Er sagt, es ist nur berechnende Selbstsucht. Und erinnern Sie sich daran, wie der Satan Eva gegenüber die Absichten Gottes verdächtigt hatte. Gesagt, Gott will euch nur klein halten, wenn er euch das verbietet, mit diesem Baum in der Mitte des Gartens davon zu essen. Er meint es nicht gut. Und hier sagt Hiob zu Gott über das Motiv von Hiob, dass es doch nur ein alter Egoist. Quasi, er zockt dich ab. Und er ist doch bestens damit gefahren. Du hast ja mitgespielt. Du hast sein Haus, alles, was er hat, ringsum eingehegt. Das Werk seiner Hände hast du gesegnet. Seine Herden breiten sich im Lande aus. Das heißt mit anderen Worten, Gott, du kaufst dir fromme Söldner, indem du sie mit Geschenken bestichst durch weltliche Segnungen. Und das heißt auch, Gott, niemand wird dir um deiner selbst willen dienen. Niemand wird dich um deiner selbst willen lieben. sondern die Menschen machen nur ein Geschäft mit dir. Und du machst mit. Der Teufel beschmutzt also beide Seiten. Er bestreitet Hiobs Aufrichtigkeit und Gottes Gerechtigkeit und Gottes Anbetungswürdigkeit. Und das ist das Erschreckende hier. Und in Vers 11 sagt er das dann nochmal. Aber strecke doch einmal deine Hand aus. Mach doch mal das Experiment. Und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Also man schaudert, wenn man das hier liest. Es geht Hiob nicht um dich, Gott, sondern nur um sich. Und da macht Gott etwas Atemberaubendes. In Vers 12. Wirklich, dass den Leser den Atem stocken lässt. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Gott sagt damit zum Satan, du wirst sehen, dass Hiob treu ist. Dass mein Knecht treu ist. Du wirst es sehen, auch wenn sein Reichtum weg ist. Was für eine Antwortung kommt Hiob damit zu, ohne dass er von dieser Szene ahnt? Und wissen Sie, hier lernen wir etwas ganz Entscheidendes über die wahren Machtverhältnisse in der unsichtbaren Welt. Gott bleibt in jeder Sekunde souverän. Gott hat die absolute Kontrolle über alles Geschehen. Gott macht es möglich, dass der Teufel überhaupt etwas ausrichten kann. Gott entscheidet, wie weit der Teufel überhaupt gehen darf. Bis hierhin und nicht weiter, sagt Gott. Du kannst an seinen Reichtum ran, aber nicht an ihn selbst. Der Teufel, das müssen wir wissen, ist niemals autonom. Es gibt keine diabolische Eigendynamik, die durch nichts mehr aufzuhalten wäre, sondern der Böse darf immer nur so weit, wie der heilige Gott ihn lässt. Nicht weiter, kein Millimeter. Und deshalb stimmt Luthers berühmtes Bild vom Kettenhund. Er sagt, der Teufel ist nur der Kettenhund Gottes. Und die Länge der Kette bestimmt in jeder Sekunde Gott. Und was dann in den nächsten Versen passieren wird, 13 bis 19, ist allein deshalb möglich, weil Gott hier in Vers 12 so entscheidet. Johannes hat es geschrieben in 1. Johannes 4, Vers 4. Er hat gesagt, der in euch ist, nämlich Gott, ist größer als der, der in der Welt ist. Und das sehen wir hier. Und damit ist dem Teufel erstmal das Maul gestopft. Am Ende von Vers 12 heißt es, und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Aber das Wort, was hier verwendet wird, Yasa, er ging hinaus, das wird auch verwendet, wenn ein Heer in die Schlacht zieht. Und das tut der Teufel jetzt. Er zieht in die Schlacht, um die Menschen zu verderben. Und die Bibel sagt, dass der Teufel Krieg gegen Gottes Leute führen wird bis ans Ende der Tage. Bis zu Offenbarung 13. Und trotzdem markiert Vers 12 Gottes absolute Souveränität. Denn vom Ende her wissen wir, Gottes Entscheidung verwirklicht immer das gleiche Prinzip, was er uns dann später durch Paulus nochmal offenbart hat, was wir in dem ganzen Buch Hiob aber schon mal entfaltet sehen in den nächsten Kapiteln. Gott verwirklicht immer dieses Prinzip, Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist Gottes Prinzip. Alle Dinge zum Besten. Am Ende wird Hiobs Glaube gestärkt sein. Am Ende wird Gottes Ehre gerühmt werden, die der Teufel hier in den Schmutz ziehen wird. Am Ende wird Gottes Güte bestätigt werden. Auch der Teufel muss wider Willen als Instrument in Gottes Händen dienen, um göttliche Ziele zu unserem Besten zu verwirklichen. Das sehen wir bei Hiob. Und wir denken sofort an Josefs Ausspruch im Rückblick über seine Brüder, die ihn fertig machen wollten und nach Ägypten verkaufen wollten. Ihr gedachtet es, böse zu machen, aber Gott gedacht es, gut zu machen. Der Teufel gedenkt es, böse zu machen, aber Gott wird es gut machen. Auch Hitlers mörderische Verbrechen mussten letztlich dazu dienen, dass Gottes Volk Israel nach dem Zweiten Weltkrieg wieder als Staat in seinem gelobten Land Israel konstituiert werden konnte. Das war das Ergebnis. Hitler wollte mit seiner diabolischen Verfolgung die Juden zerstören und ausrotten. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass sein Israel wieder ins Land zurückkam. Und damit zeigen diese Verse gleich zum Anfang des Buches Hiob, was auf dieser Erde geschieht, wird letztlich im Himmel entschieden. Dürfen wir nie vergessen. Was auf dieser Erde geschieht, wird letztlich im Himmel entschieden. Das Machtgefälle ist ganz eindeutig. Und das ist wichtig, für alles, was jetzt noch kommt. Aber diese große Perspektive kann Hiob in diesem Moment noch nicht sehen. Er weiß auch nichts von dieser Szene im Himmel. Er weiß nichts von Gottes Machtwort an den Teufel. Bis hier und nicht weiter, du bist nicht mehr als ein Kettenhund. Hiob sieht erstmal nur, ja, wie der schützende Zaun um sein Haus anscheinend weggenommen wird. Und dann scheint die Hölle loszubrechen und der Bericht schaltet wieder um vom Himmel auf die Erde. Und so kommen wir schon zur dritten Szene. Nach dem sichtbaren Vordergrund und dem unsichtbaren Hintergrund sieht Hiob nur noch drittens den katastrophalen Abgrund. Das ist wie ein K.O. in vier Runden, den der Teufel hier inszeniert. Runde 1 sind die Verse 13 bis 15. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders saßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eseln weideten neben ihn. Da fielen die Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Ein Großteil seines Vermögens wird in kürzester Zeit zerstört. Wie gewonnen, so zerronnen. Die Aggressoren sind höchstwahrscheinlich Nomaden aus Saba in Südarabien. Nur einer der Knechte entkommt als Schreckensbote. Und Hiob hat sich noch nicht vom Schrecken erholt. Da läutet der Teufel die zweite Runde ein, Vers 16. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Das ist die zweite Runde. Der Teufel hatte ja behauptet, Hiob dient dir nur, weil du ihm so großes Gut schenkst. Und jetzt zerbröselt ihm das zwischen den Händen. Jetzt wird ihm eine Sache nach der anderen aus den Händen gerissen. Dritte Runde, Vers 17. Während dieser noch redete, da kam ein anderer und sagte, die Chaldäer haben drei Banden aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und haben die Knechte mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich habe ihn entkommen, nur ich allein, um es zu dir zu berichten. Dritte Runde. Die Chaldäer. Wie ein wüstes Staccato hämmert es auf den Hiob ein. Jetzt ist es diese halbnomadische Gruppe der Chaldäer aus der arabischen Wüste, die dann in späteren Jahren nach Südmesopotamien zog, die dann später beim Aufbau des brutalen babylonischen Imperiums mitwirkte, die bekannt wurde für ihre Brutalität und die hier Hiobs Besitz kaputt macht und seine Knechte tötet. Und Hiob ahnt ja nichts von der gezielten Aktion des Teufels. Der sieht alles zusammenbrechen. Der weiß nicht, was ihm geschieht. Er wird aufgestöhnt haben. Er wird sagen, Herr, es ist doch genug. Wahrscheinlich hat er gebetet, Herr, wie lange kann ich das noch ertragen? Haben Sie schon mal so gebetet, Herr, wie lange soll ich das noch ertragen? Aber der härteste Schlag, der kommt erst noch. Also man möchte am liebsten aufhören zu lesen. Aber die vierte Runde bringt dann den endgültigen K.O. 18 und 19. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste her und erfasste die vier Ecken des Hauses, sodass es auf die jungen Leute stürzte. Und sie starben. Ich habe ihnen entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Wahrscheinlich eine Art Tornado, ein Wirbelsturm. Also nochmal eine Katastrophe, eine Naturkatastrophe, wie in Vers 16. Und wenn man zu Vers 13 schaut, wo von diesen Söhnen und Töchtern geredet wird, die mal wieder im Hause eines Bruders zusammenkommen und dieses Zusammentreffen führt dann gewissermaßen zu ihrem Grab, dann wird auch klar, dass alles geschieht innerhalb eines Tages. Innerhalb eines Tages. Und Hiob wird gesagt haben, Herr, du kannst meine Kamele haben, du kannst meine Schafe haben, du kannst meine Rinder haben, du kannst meine Eseln haben, du kannst mein Geld sowieso haben, notfalls auch meine Knechte und meine Mägde. Aber meine Kinder? Wenn der Schöpfer doch die Macht hat, den Wellen und dem Wind zu gebieten, er hätte den Tornado doch auch stoppen können, bevor Hiobs Familie das Leben kostete. Und ich musste unweigerlich an Friedrich von Bodelschwingh, den Älteren, denken. Zwei Jahre bevor er sein Lebenswerk in Bethel begann, den Aufbau dieses großen missionarischen Diakoniewerkes, wo so viele Menschen wirklich umfassende Hilfe und Heilung erfahren haben und viele zum Glauben an Jesus fanden. 2 Jahre vorher mussten der Theologe und seine Frau durch eine hiobstiefe Krise gehen. Er war damals Pfarrer in einer lebendigen Gemeindearbeit in Delwig, die gerade am Aufblühen war. Und dann kam der Januar 1869 und die Brudelschwings verloren innerhalb von 2 Wochen ihre 4 kleinen Kinder. Friedrich, Elisabeth, Karl und Ernst und alle an Diphtherie. Und einer der Biografen Brudelschwings hat dann geschrieben, innerhalb von 13 Tagen war mit einer Unerbittlichkeit ohnegleichen dieses Familienglück zerstört worden. Das Pfarrhaus war ausgestorben im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke, jetzt ist es spätestens an der Zeit, Hiobs Namen zu übersetzen. Wir wissen nicht, wie er den bekommen hat, ob er sich den eventuell selbst zugelegt hat. Iob heißt es im Hebräischen. Und dieses Iob ist zusammengesetzt aus den Worten für wo und für Vater. Wo ist der Vater? Das sagt Hiob. Wo ist der Vater? Das ist kein Fantasiename. Man hat diesen Namen mehrfach in altorientalischen Dokumenten aus dem 2. Jahrtausend vor Christus gefunden. Die Mari-Funde, die Ugarit-Funde, da findet man den Namen Hiob. Es ist auch ein typisches Beispiel dafür, was die Altertumswissenschaft Satznamen nennt. Isaac ist ein Satzname, er lacht. Jakob ist ein Satzname, er hält die Verse. Und so ist auch Hiob ein Satzname, wo ist der Vater? Benedikt Peters hat darauf hingewiesen, dass so im Leid nur ein echter Gläubiger sprechen könnte. Wo ist der Vater? Aber niemals ein Gottloser. Benedikt Peters schreibt, der Gottlose reckt in seiner Not die Faust gen Himmel und fragt herausfahrend, wo ist dein Gott? So fragt der Gottlose. Aber Hiob fragt, wo ist der Vater? Wahrscheinlich hat der Teufel gehofft und auch damit gerechnet, dass auch Hiob so reagieren würde, ne? Mit emporgereckter Faust, wo soll da ein Gott sein? In dem Moment, wo dieser katastrophale Abgrund ihn zu verschlingen sucht. Damit hat der Teufel gerechnet. Und Sie können sich vorstellen, wie sich jetzt der Satan hinter den Kulissen, als das alles passiert, was er dort inszeniert, die Hände reibt und gespannt wartet, gespannt lauschend wartet, wie Hiob jetzt reagieren wird, was er jetzt in seiner Verzweiflung herausschreien würde. In dem Moment, Sätze der Verzweiflung, Sätze der Auflehnung gegen Gott, Sätze der Anklage, Sätze der Verhöhnung, Sätze der Absage an Gott. Wie hatte Satan das formuliert in Vers 11? Nur noch mal zur Erinnerung. Strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Und jetzt hat er ihn soweit. Jetzt hat er ihn endlich soweit. Und damit sind wir bei den letzten Versen dieses Textes. Jetzt spricht Hiob. Jetzt spricht Hiob zum ersten Mal in diesem Kapitel. Und das sind die letzten Verse unseres Textes. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Wörtlich kann man eigentlich übersetzen, und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Er unterstellte Gott kein falsches Handeln. Wir sehen hier, dass der Hiob seine Gefühle nicht unterdrückt. Er schreit ja seinen Schmerz heraus. Er fühlt tief, er leidet heftig. Das Zerreißen des Gewandes, das Scheren des Hauptes, das sind Symbolhandlungen, die auch noch in späteren Jahren dazu dienten, Trauer und Verzweiflung auszudrücken. Und das ist ja der gute, wenn auch begrenzte Sinn von Ritualen, die in solchen Extremsituationen nicht trösten können. Ein Ritual für sich genommen kann niemanden trösten. Aber ein Ritual gibt uns ja so etwas wie ein schwaches Geländer, das helfen kann, die Trauer wenigstens auszudrücken. Wenigstens herauszulassen. Deswegen ist es auch so wichtig, wie wird eine Beerdigung etwa gestaltet. Aber es tröstet nicht. Und wir sehen hier, Hiob ist kein Stoiker. Ja, so selbstbeherrscht, kalt bis in die Fingerspitzen. Sondern Hiob ist ein leidenschaftlicher Mensch. Es haut ihn um. Aber dann geschieht etwas, was man nur als ein Wunder bezeichnen kann. Hier steht, er betete an. Er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Er beugt sich mit seiner Not unter Gottes souveränen Willen. Unfassbar. Während der Teufel hoffte, dass Hiob jetzt die Faust gen Himmel ballen würde, neigt er sein Haupt zur Erde. Und daran sehen wir etwas Wunderbares. Nämlich, dass Gott seinen Hiob, dem Teufel, keine Sekunde lang ausgeliefert hat. Keine Sekunde lang. Er hält ihn fest. Denn wo sollte Hiob diese Kraft her haben? Und Gott hatte das ja schon dem Satan gesagt. Er hatte das offensichtlich in der Tragweite nicht begriffen. Gott hatte dem Satan in Vers 12 gesagt, sieh, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst. Strecke deine Hand nicht aus. Das lasse ich nicht zu. Und dazu steht Gott. Und das beweist er hier. Und so wird in diesen letzten Sätzen der reale Grund erkennbar, auf dem Hiob trotz seiner Not festen Stand haben kann. Und dieser reale Grund ist Gottes unzerstörbare Treue und Gottes absolute Souveränität. Das ist dein realer Grund. Angefangen hat unser Kapitel mit dem sichtbaren Vordergrund, dieser normale, solide Alltag des Glaubens in ruhigen Zeiten. Und dann gab es den Szenenwechsel in diesen unsichtbaren Hintergrund, wo der Teufel den Hiob verleumdete und wo Gott dagegen hielt und sagt, nein, Satan, Hiob ist mir treu. Und du wirst nicht weitergehen, als ich zulasse. Die Entscheidung fällt im Himmel durch Gott. Und sie fällt nirgendwo sonst. Auch über dich und mich. Und dann schauen wir als drittes in den katastrophalen Abgrund. Wo Hiob scheinbar alles verlor, was Gott ihm in seiner Güte geschenkt hat. Und doch bleibt ihm das Entscheidende erhalten. Und das ist viertens der reale Grund, der für Gottes Kinder niemals wegbricht. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält, schreibt Andreas Rothe. Woanders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt, der Grund, der unzerstörbar steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Und schauen Sie, genau diesen Grund hat der treue Gott auch dem Friedrich von Bodelschwingh und seiner Frau bewahrt. Er ist einen Brief erhalten. Ein Brief, den Bodelschwingh in dieser Trübsalzeit nach dem Tod seiner Kinder an seine eigene Mutter schrieb. Und in diesem Brief sagt er, das Gefühl des Gerichtlichen, was ja auch in dieser Heimsuchung lag, hat dem Gefühl der Gewissheit Raum gegeben, dass Gott nur Friedensgedanken mit uns und unseren Kindlein hat. Gewissheit, dass Gott nur Friedensgedanken mit uns und unseren Kindlein hat. Und da spielt Bodelschwingh auf Jeremia 29, Vers 11 an, wo Gott den Seinen verspricht, in Jeremia 29, Vers 11, ich weiß wohl, was ich für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung, nur Friedensgedanken. Und sehen Sie am Ende unseres Textes, ganz ähnlich drückt das der Text aus über Hiob, er schrieb Gott nichts Ungereimtes zu, nur Friedensgedanken. Er unterstellt ihm nichts Falsches, nur Friedensgedanken. Deswegen betet er ihn auch an. Und damit ist die Unterstellung des Teufels endgültig widerlegt. Von wegen, Hiob glaubt Gott nur um seines Vorteils willen. Der ist jetzt weg in dem Moment. Nein, Hiob glaubt Gott um Gottes willen. Und so gibt Gott selbst seinem Hiob mitten in der Not diesen Hammersatz ins Herz, den ich zum Schluss noch lesen möchte. Dieser Satz, der kann ihm nur von Gott gegeben worden sein, wo er sagt in Vers 21, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Was sagt Hiob hier? Er sagt, alles, was ich habe, wurde mir von Gott geschenkt. Ich bin nackt gekommen, ich werde nackt gehen, ich habe nichts mitgebracht, ich nehme auch nichts mit. Alles von Gott. Und Gott hat das Recht, mit mir zu machen, was er will. Er ist souverän. Ob er gibt oder nimmt. Er ist souverän und er macht keine Fehler. Aber, dass ich so völlig in seinen Händen bin, das ist für mich nicht Risiko, sondern Sicherheit. Das ist für mich nicht Trauer, sondern Freude noch unter Tränen. Der Name des Herrn sei gelobt. Das ist das Bekenntnis, was hier am Ende steht. Er ist meine Sicherheit. Und in Kapitel 19 wird Hiob dann ja sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Sein Name sei gelobt und zuletzt wird er über den Staub sich erheben und dann werde ich ihn sehen. Und dann wird endgültig alles gut. Es wird gut ausgehen. Fazit zum Schluss. Jeder von uns wird in Situationen kommen oder war schon drin oder ist vielleicht gerade drin, wo er Gottes Handeln nicht mehr versteht. Und das beginnt nicht erst mit so einer Extremsituation wie bei Hiob, sondern das beginnt schon viel, viel früher. Und dann bringt es nichts, nach dem Warum zu fragen. Darauf bekommt Hiob in dem gesamten Buch keine Antwort. Das Hiob-Buch beantwortet nicht die Frage nach dem Warum für Hiob. Viel wichtiger als das Warum ist das Wer. Wer ist dieser Gott, in dessen Hand mein Leben liegt? Wer ist dieser Gott, in dessen Hand mein Leben liegt? Und die Antwort darauf, die kannte Hiob. Er kannte seinen Gott. Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und darum weiß Hiob noch in dieser Extremsituation, alles was ich habe oder hatte, verdanke ich ihm. Und ob er nimmt oder gibt, er bleibt immer der treue Gott, dessen Namen ich loben will in alle Ewigkeit. Und das ist die Frage, kennst du deinen Gott? Darauf kommt es an. Kennst du deinen Gott? Und du kannst ihn noch viel besser kennen als Hiob damals. Weil dieser Gott in seinem geliebten Sohn Jesus Mensch geworden ist und noch viel näher an dich herangekommen ist. Und so schließe ich mit einem Hiob des 17. Jahrhunderts, der das ähnlich erfahren hat wie Hiob, wie Brudelschwink, auch sehr extrem. Und das ist Paul Gerhardt. Mit 14 den Vater verloren, nee, mit 12 den Vater sogar schon verloren. Mit 14 die Mutter. Dann später glücklich verheiratet mit Anna Maria. Aber von den 5 Kindern sterben 4 im Säuglingsalter. Und in einer beruflichen Krise dann auch noch seine geliebte Frau. Und schließlich dichtet Paul Gerhardt ein Lied. Ein Lied mit unserem Hiobswort aus Vers 21. Das Lied kennen Sie alle. Das heißt, warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christum. Und dann sagt er in der zweiten Strophe, nackend lag ich auf dem Boden, da ich kam, da ich nahm meinen ersten Oden. Nackend werde ich auch hinziehen, wenn ich werde von der Erde als ein Schatten fliehen. Das ist Vers 21. Aber warum muss ich nicht verzweifeln? Das sagt er in Strophe 8. Kann uns doch kein Tod nicht töten, sondern reißt unseren Geist aus viel tausend Nöten, schließt das Tor der bitteren Leiden und macht Bahn, da man kann gehen zu Himmelsfreuden. Und worin liegt meine Sicherheit, sagt Paul Gerhardt? Sie liegt völlig darin, dass ich weiß, wer mein Gott ist. Darin liegt meine Sicherheit, Vers 11. Herr, mein Hirt, Brunnen aller Freuden, wendet er sich an Jesus. Du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Das ist meine Sicherheit, Jesus. Dass du für mich gestorben bist, dass du meine Schuld getragen hast, dass du mit deiner Macht der Auferstehung bewiesen hast, dass du da bist und mich durchbringen willst. Ich bin dein und du bist mein und uns kann nichts mehr scheiden und darum kann mir nichts passieren, sagt Paul Gerhardt, weil ich meinen Gott kenne und weil er mich kennt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du diese grausame Macht des Todes besiegt hast und dass all unser Leid darin gewissermaßen eingeschlossen ist. Allmächtiger Gott, wir sehen mit großer Erschütterung, was geschehen ist, wie brutal der Teufel auch dich in Frage gestellt und angegriffen hat. Herr, aber wir preisen dich für deine Souveränität und für deine Macht und für deine Liebe, mit der du Hiob beschützt und verteidigt und durchgetragen hast. Herr, und danke, dass wir uns darauf genauso verlassen dürfen. Wir brauchen dich, Herr, wir loben deinen heiligen Namen. Ja, Herr, wir sind gottesfürchtig, wir ehren dich. Wir wissen, dass unser Leben allein an deinem Urteil hängt und dass wir dir unendlich viel schuldig geblieben sind. Und wir danken dir, dass du uns trotzdem Güte schenkst und Vergebung und Erbarmen und dass du uns Geborgenheit gibst mitten in allen Stürmen. Dir sei Lob, Ehre und Anbetung dafür. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.